Heute bei «Apropos» Tod in Adelboden. 2020 kommt es in einem Chalet in Adelboden zu einem Grosseinsatz von einer Spezialeinheit der Polizei. Ein 44-jähriger Mann hat sich dort verschanzt. Einer, der psychisch auffällig ist und eine Waffe hat. Die Polizei bricht am Ende die Türen zu seinem Schlafzimmer auf und dann fallen die Schüsse. Ein Mann stirbt und seine Angehörigen haben offene Fragen. Über diesen tödlichen Polizeieinsatz über den reden wir heute mit Cedric Fröhlich. Er ist Redakteur bei BZ und Bund in Bern und er hat zusammen mit Quentin Schlappach den Vorfall nachrecherchiert. Mein Name ist Mirja Gabatuller und das ist eine neue Folge vom täglichen Podcast «Apropos». Hallo Cedric.
Hallo Mirja.
Noch ein Hinweis, bevor wir einsteigen in die Geschichte. Wir reden über ein laufendes Verfahren und natürlich gilt für alle beteiligten Personen die Unschuldsvermutung. Cedric, am 21. Mai 2020, dort läutet auf der Polizeistation in Adelboden das Telefon. Wer ist am anderen Ende?
Ja, am anderen Ende ist eine Frau, die eine Lärmbelästigung eigentlich anzeigt und ein generelles Unwohlsein. Sie hat Angst.
Vor was hat sie Angst?
In der Wohnung über ihr wohnt ein Mann, der seit Tagen in einer Ausnahmesituation sich befindet, der extrem Lärm verursacht, schreit, auf Gegenstände schlägt, auf Wände schlägt und auch sonst sich einfach sehr auffällig verhält.
Der Mann, der dieser Frau so Angst macht, der heisst Martin M. Wer ist der Martin M.?
Der Martin M. ist ursprünglich ein Zürcher. Er ist aufgewachsen am Zürichsee, einer kleinen Gemeinde, und hat einen Grossteil von seinem Leben auch in der Stadt verbracht, bevor ihm dann eigentlich seine Krankheit oder sagen wir, sein psychischer Zustand immer wie mehr in eine Enge getrieben hat. Mhm. Und aus dieser Enge hat er sich versucht zu befreien, indem er rausgezogen ist aus der Stadt Zürich bis ins Berner Oberland, zuerst nach Grindelwald, eine kurze Episode jetzt auch noch in Frutigen. Und schliesslich ist er dann in Adelboden gelandet.
Du hast es jetzt schon angesprochen, der Martin M. hat eine Krankheit, es gibt auch eine Diagnose für das. Er hat Asperger und Hyperakusis. Was heisst das genau?
Ja, Asperger ist eine Ausprägung eigentlich von autistischer Störung. Er hat mit dieser Diagnose gelebt, sein Leben lang. Allerdings hat er sie erst im Erwachsenenalter bekommen. Also lange hat man gar nicht gewusst, wie es um ihn steht. Er war sehr so ein kontrollliebender, sehr ordentlicher Mensch gewesen, kreativ aber auch, der nicht so recht in eine Schublade reinpasst, wo seine eigenen Probleme immer auch so ein bisschen mit sich selber ausgefochten hat, bevor er eben im Erwachsenenalter die Diagnose kam, weil sich bei ihm zunehmend das Problem hat davon manifestieren. Er hat mit Lärm und dann später auch allgemein mit Geräusch, mit der Geräuschkulisse der Welt, riesige Probleme bekommen und ist auch darum eigentlich aus Zürich raus, weil er sich erhofft hat, mehr Ruhe zu finden im Berner Oberland.
Jetzt du sagst, Mühe mit Lärm, das kennen ja viele noch aus ihrem Alltag, aber um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, was hat das für Folgen für sein Leben?
Also bei ihm muss es offenbar so angefangen haben, wie du und ich das kennen, dass Nachbarinnen oder draussen Kinder spielen und es ist laut oder eine Lastwagenfahrt durchs Quartier, Strässli oder so solche Sachen, die einen auf den Nerven. Und dann ist das ja normal, aber bei ihm hat dann wie ein Schalter gekippt, dass eigentlich auch kleine Sachen sich in seinem Gehör oder in seinem Bewusstsein dann einfach irgendwie aufgebaut, zu einem Rauschen, so dass kleine Geräusche eigentlich sich haben angefühlt für ihn wie ein Sturm. Also das Rauschen der Blätter im Baum ist für ihn ein Sturm geworden. Oder ein Klopfen in den Leitungen ist für ihn wie ein Presslufthammer auf Teer oder Beton gewesen. Das ist natürlich, dann, wenn der Filter aussetzt im menschlichen Gehirn, dann bricht wie die Welt über ihn ein.
Er ist also von dem schon, du hast es erzählt, geflüchtet aus der Stadt raus. Wo er dann in Adelboden ankommt, dann spitzt sich seine Lage trotzdem immer noch mehr zu.
Ja, wir haben ihm seine Geschichte alle erzählen, von Weggefährten, von seinen Brüdern zum Beispiel. Und dort hat man oft auch so gehört, je weiter dass er sich eigentlich zurückziehen wollte, je mehr er sich hat isolieren, umso schlimmer ist das Problem geworden. Also seine Rückzugsgefechte vor dem Lärm, vor dem Tosen der Welt, waren eigentlich wie ein Gang in die Sackgasse für ihn.
Wie muss man sich denn seinen Alltag in Adelboden vorstellen? Was hätte er denn dort noch machen können unter dieser Belastung, die er ständig hat?
Also der Martin M. war früher ein sehr kreativer Mensch. Er hat Software programmiert, er hat aber auch sehr gut gemalt, er hat geschrieben, war sehr vielseitig und war immer arbeitstätig. Und das ist dann wie unmöglich geworden, weil eben, er hat nicht mehr gut geschlafen, jahrelang nie richtig durchgeschlafen, hat sich dadurch dann auch aus seinem gesellschaftlichen Leben noch mehr zurückziehen. So dass dann eigentlich der Zustand, den er dann in Adelboden schon angekommen ist, also ist sein Zustand schon massiv schlechter gewesen. Er war abhängig von der IV, er konnte nicht mehr arbeiten. Gleichzeitig ist er eigentlich nur noch rumgelaufen mit Gehörschutz, also mit Noise-Canceling-Kopfhörer, wo er sich irgendwie beruhigende Musik hat laufen lassen. Oder aber wirklich mit einem Pamir, also wirklich mit so einem Gehörschutz. Ist er dann einkaufen zum Beispiel. Also sein Alltag war extrem prägt gewesen. Es war für ihn das Thema gewesen, dass der Filter bei ihm nicht mehr funktioniert.
Und dann kommt der 21. Mai 2020. Das ist der Moment, wo er ausrastet und eben seine Nachbarin der Polizei anruft. Was passiert jetzt nach dem Anruf?
Also nach dem Anruf passiert zuerst mal das, was immer passiert, wenn die Polizei einen Anruf dieser Art bekommt. Es geht um Lärm, es geht irgendwie um vielleicht einen Nachbarschaftsstreit. Das klärt man mal ab. Man kommt mal vor Ort. Gleichzeitig aber hat man auch schon so ein Gefühl, also bekommt der Polizist dort vermutlich auch schon so ein Gefühl für die Situation. Nämlich, dass es unkontrolliert wirkt, dass es vielleicht könnte darum gehen, dass das selbstgefährdung im Spiel ist. Also lässt er zuerst mal einen Kollegen kommen von einer anderen Polizeistation, weil er ist ja in dem Moment allein in Adelboden auf der Polizeiwache. Und dann rücken die aus an den Hörnliweg zu dem Chalet. Und das ist von der Chronologie her noch schwierig einzuordnen, aber man muss sich das so vorstellen, dass da die ganze Zeit eigentlich Abklärungen parallel dazu laufen. Weil Kontakt können die Polizisten vor Ort mit dem Martin M. nicht aufnehmen. Also er tut die Türen nicht auf, ist nicht ansprechbar. Und gleichzeitig weiss man relativ gleich auch mal, dass er höchstwahrscheinlich im Besitz von einer Schusswaffe ist. Und zwar legal, weil er einen Waffenschein besitzt.
Wieso hat der Martin M. die Waffe?
Dazu gibt es eigentlich nur Spekulationen. Also er hat die Waffe niemandem gegenüber wirklich deklariert. Oder hat weder seine engen Angehörigen noch Kollegen noch Vermieterinnen jemals von dieser Waffe etwas erzählt. Sein Bruder hat das Gefühl, er hat sich die Waffe besorgt, um seinem Leben irgendwann ein Ende zu setzen, oder einfach zumindest über das Ende die Kontrolle hat behalten.
Die beiden Polizisten, die stehen jetzt also vor dem Chalet am Hörnliweg. Sie erreichen den Martin M. nicht, sie können nicht läuten. Sie wissen, er hat eine Waffe. Was machen sie jetzt?
Also es passiert dann eigentlich ein Schlüsselmoment, so wie wir das haben rekonstruiert. Die Polizisten sind offenbar vor dem Haus nicht ganz sicher. Oder wie gehen wir jetzt vor? Und dann reagiert Martin M. aber dann tatsächlich zum ersten Mal, und zwar relativ heftig. Er sagt dann den Polizisten eigentlich von drinnen, aus seiner Wohnung raus, kommt nur, die huren Wichser, holt ab, wagt es nicht reinzukommen. Also einerseits vulgär, also ein Gefühlsausbruch, andererseits auch so ein bisschen widersprüchlich, kommt nur, und dann aber auch wieder holt ab. Also die Polizisten verstehen das natürlich dann einfach primär als Drohung, als Gefahr. Oh, Achtung, hey, jetzt ist etwas wirklich nicht mehr unter Kontrolle. Und dann frieren sie die Situation eigentlich ein. Das heisst, sie begeben sich in Sicherheit und bieten dann anschliessend oder eigentlich zeitgleich auch Enzian auf, also die Sondereinheit.
Was ist das für eine Sondereinheit, Enzian?
Die Enzian gibt es seit 50 Jahren und sie ist eigentlich die Spitze des Berner Gewaltmonopols, wenn man so will. Also es sind die bestausgebildeten Polizisten, die kommen bei Antiterroreinsätzen, sie sind geschult für Geiselsituationen, aber eben auch genau für so Sachen wie eigentlich mit Martin M., wo so ein bisschen querulatorisch ist und gleichzeitig eben einfach die Waffen im Spiel, so dass die gewöhnliche Streifenpolizei, dass es für die eine Nummer zu heiko ist.
Die Sondereinheit, die macht sich also auf den Weg nach Adelboden. Was machen Sie, wo Sie dort eintreffen? Wie geht jetzt so eine Gruppe in so einem Fall vor?
Interessanterweise geht es aus den Gerichtsakten sehr genau hervor, wie die in diesem spezifischen Fall sind vorgegangen. Also sie haben das Chalet umstellt, ein Scharfschütz bringt sich offenbar in Position, Drohnenflüge um das Haus herum, wo man versucht, irgendwie reinzuschauen in das Chalet. Der Martin M. hat alle Fensterläden irgendwann geschlossen, die Vorhänge sowieso gezogen. Also es kommt wirklich relativ viel Arsenal zum Einsatz. Dann später auch noch ein Roboter, der dort die Eingangstür zum Chalet eigentlich öffnet. Ja, ein gröberes Arsenal eigentlich.
Sie öffnen also die Haustür mit einem Roboter. Sie kommen so auch ins Haus rein. Am Schluss steht die Sondereinheit vor der verriegelten Schlafzimmertür von Martin M. Wenn man jetzt die Situation aus Perspektive der Polizisten anschaut, wie gefährlich ist so eine Situation?
Also, das ist noch schwierig abschließend zu beurteilen, weil genau das ist eigentlich der Punkt von dieser Geschichte. Um das geht es eigentlich, nämlich um die Verhältnismäßigkeit vom gesamten Einsatz. Und dort spielt sicher eine Rolle, in welcher Gefahr die Beamten in diesem Moment schweben. Es ist so, dass das Berner Obergericht schon einmal sich in die Richtung hat müssen äußern. Und sie haben eigentlich gesagt, wie bis zum Moment, wo eigentlich der Einsatz vor der Schlafzimmertür von Martin M. steht, bis dorthin scheint es verhältnismäßig gewesen zu sein. Das heisst, das ganze Aufgebot zum Stellen, Drohnen, Roboter, die Auftüren von der Wohnungstür, das Durchsuchen von der Wohnung, all das scheint einmal auf den ersten Blick in die Augen vom Gericht verhältnismäßig zu sein. Dann kommt eigentlich jetzt der Knackpunkt von der ganzen Geschichte, nämlich, warum muss man in diesem Moment die Schlafzimmertür auftun? Also zuerst mal muss man sagen, vor dieser Schlafzimmertür finden Verhandlungen statt. Hinter einem grossen Schutzschild ist ein Verhandlungsführer, der das Gespräch versucht aufzubauen mit Martin M. Es kommt dann auch zum Austausch von Worten, nur hat der Verhandlungsführer offenbar Probleme mit seinem eigenen Gehörschutz. Er versteht Martin M. nämlich praktisch nicht. Und offenbar, sagt Martin M., das geht auch aus Gerichtsakten oder aus Unterlagen hervor, mehrmals irgendwie Sachen in die Richtung von «Geht alle raus, was fällt noch eigentlich ein? Jemand darf bleiben, der Rest raus aus meiner Wohnung.» Also es ist schon da so ein bisschen diffus, aber er spricht in dem Sinn offenbar keine konkrete Drohung aus. Also nicht «Hey, noch eine Minute und dann drücke ich ab.» Also irgend so etwas fällt nicht. Zumindest nach all dem, was wir bis jetzt wissen. Also ist eigentlich die Frage, warum muss man jetzt die Schlafzimmertür auftun? Und an dem Moment kippt die Geschichte dann eigentlich.
Was passiert nämlich, wenn sie die Schlafzimmertür auftun?
Die Einsatzleitenden, und das merkt man eigentlich, die gehen so wie schrittweise auf die Eskalation zu. Man versucht zuerst, das Gespräch zu führen. Das kommt irgendwie nicht zustande, wegen technischen Problemen oder Martin M. irgendwie sowieso nicht so ansprechbar ist oder weil er sich vielleicht auch widersprüchlich äußert. Warum, das ist nicht so ganz klar. Aber man merkt, es steuert alles auf den Zugriff zu. Und da kommt dann auch das grüne Licht von der Einsatzleitung. Hey, sobald die Gelegenheit günstig ist, dann geht er rein, hält ihn an, dann nehmen wir einfach mal fest und bringen ihn aus dieser Wohnung raus. Und das passiert dann eigentlich auch, nur geht es einfach wirklich gründlich schief. Also sie durch die Tür, brechen sie dann auf mit der Ramme und dann stehen sie dann offenbar und mutmaßlich einfach mit erhobenen Waffen gegenüber. Also auf der einen Seite der Martin M., der soll seine Pistole auf Polizisten gerichtet haben und andererseits natürlich die Polizei mit erhobenen Pistole auf Martin M. schauen. Und er fällt die fünf Schüsse und die fünf Schüsse gibt ausschließlich Polizei ab. Der Martin M. drückt aus ihren Waffen zumindest nicht einmal ab. Das ergeben später auch ballistische Gutachten. Und dort stirbt er dann an einem Kopfschuss letztendlich.
Der Schildführer, der zuvorderst steht, der hat später auch zu Protokoll gegeben, wie er sich an den Moment erinnert. Wir haben das einsprechen lassen.
Ich habe einmal Polizei, Waffe weg gerufen und gleichzeitig einmal geschossen. Meine Wahrnehmung war, dass er auf diesen Schuss reagiert hat und weiter nach rechts gehüpft ist. Aber das waren Bruchteile einer Sekunde, in welcher seine Waffe kurz nach unten ist und gleichzeitig ist mein Schild nach vorne auf den Boden gefallen. Er hat seine Waffe wieder auf mich gerichtet, woraufhin ich mehrmals auf ihn geschossen habe und mich gleichzeitig in das Bad, wo schon zwei Personen drin waren, gequetscht habe. Ich habe noch gesehen, wie er sofort zusammengesackt ist. Die Wirkung war da.
Das heisst, am Schluss von dem Einsatz ist der Martin M. tot. Wie oft kommt das vor? Wie oft passiert das, dass ein Polizist in der Schweiz einen Menschen erschießt?
Das kommt selten vor. Also 2022 ist es zweimal passiert. 2020, in dem Jahr, wo der Martin M. erschossen wurde, auch zweimal. In diesem Zusammenhang muss man sicher erwähnen, dass der Einsatz von Dienstwaffen, also Polizistin oder Polizist, zu ihrer Pistole greift oder greift, das nimmt insgesamt ab, Wir haben im letzten Jahr genau 6 Schusswaffeneinsätze von der Polizei verzeichnet.
Wenn so etwas passiert, wie jetzt auch in diesem Fall, was passiert nach dem Todesfall?
Zuerst mal ist es ein potenzieller Tatort. Es kommt Spurensicherung. Es fährt ein Protokoll an Verlauf. Also zum Beispiel muss der Polizist, der die Schüsse hat, abgeben, muss eine Blutprobe abgeben, muss eine Urinprobe abgeben. Er wird dann auch gleichzeitig aber auch betreut, also psychologische Betreuung, wenn er das nötig hat. Das gilt für alle, die im Einsatz beteiligt sind. Bereits am nächsten Tag fängt dann eigentlich so die formale Ermittlung, also das Strafverfahren, fängt eigentlich an. Das heisst, die Staatsanwaltschaft nimmt mal den Schütz rein. Das heisst, er muss vorbeikommen und er wird dann befragt. Also es findet eine Einvernahme statt. Insgesamt befragt die Staatsanwaltschaft dann mehrere am Einsatz beteiligte Polizisten.
Und zu welchem Schluss kommen Sie nach diesen Befragungen?
Ja, das ist das Interessante. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein. Das heisst, sie bringt gar nichts zur Anklage. Weder der Schütz noch die Einsatzverantwortlichen. Die Staatsanwaltschaft kommt eigentlich zum Schluss, dass niemand Recht gebrochen hat. Sie stellt das Verfahren ein gegen Schütz und gegen 2 Einsatzverantwortliche. Das heisst, vereinfacht gesagt, die Staatsanwaltschaft hat das Gefühl, dass niemand sich einer Straftat schuldig macht. Und unter dem Strich, dass es aber auch nie zu einem Gerichtsprozess würde kommen.
Was bedeutet es, wenn das Verfahren eingestellt wird?
Es bedeutet in erster Linie mal, dass es zu keiner Verhandlung, zu keiner Gerichtsverhandlung kommt. Und das heisst, auch nicht zu einem öffentlichen Prozess, blöd gesagt. Im Endeffekt muss sich niemand öffentlich für das rechtfertigen, was in Adelboden passiert ist.
Du hast ja mit dem Bruder vom verstorbenen Martin M. geredet. Wie reagiert er, wenn er hört, dass das Verfahren soll eingestellt werden und eben all das nicht passiert?
Der Bruder reagiert eigentlich ungläubig. Also man muss vielleicht über ihn wissen, er ist überhaupt nicht irgendwie ein Polizeikritiker, eher im Gegenteil. Also er ist grundsätzlich auch ein staatsgläubiger Mensch. Er hat immer das Gefühl, also er sagt auch selber, hey, in der Schweiz, da wird er geholfen, wenn die Polizei anruft. Und jetzt hat er aber hier mal wirklich eine persönliche Betroffenheit, wo er wie merkt, hey, das kann doch nicht sein, da ist jemand erschossen worden. Und irgendwie will wie niemand dafür die Verantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich wie ein bisschen Quintessenz aus dem Gespräch mit ihm. Ihn stört, dass eigentlich wie niemand kann zugeben kann, dass sein Fehler passiert. Ihm ist es nie darum gegangen, also ich habe ihn nie so verstanden, dass man da unbedingt jemanden muss verurteilen und wegsperren, im Gegenteil, sondern einfach, dass er das Gefühl hat, hey, es kann doch nicht sein und in Zukunft darf doch das wie nicht mehr passieren. Wenn etwas Gutes aus all dem Schlechten kommt, dann dass man doch zumindest die Lehre muss ziehen.
Inwiefern spielt denn aus deiner Sicht die Beziehung zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizeibehörde eine Rolle?
Also vielleicht muss man noch schnell festhalten, die Einstellungsverfügung von der Staatsanwaltschaft ist ja praktisch gänzlich kassiert worden. Das heisst, die Opferfamilie, der Brüder unter anderem, aber auch andere Angehörige von Martin M., haben das angefochten, die Verfügung. Und das Obergericht hat dann gesagt, hat dann wirklich fast allen Punkten recht gegeben, was die Einstellungsverfügung betrifft. Das heisst nicht, dass irgendjemand schuldig wäre, noch gar nicht, sondern es hat eigentlich ziemlich eindeutiger Staatsanwaltschaft gesagt, hey, hört, das müsst ihr im Fall anklagen, das gehört vor ein Gericht. Eure Argumentation, dass das alles verhältnismäßig war bis zum Schluss, hat Lücken, es fehlen wichtige Einvernahmen, also wichtige Fragen sind wie nicht gestellt worden. Ob der wirklich eine Notwehrsituation, am Schluss reden wir von Notwehr, ob der Polizist wirklich aus Notwehr heraus gehandelt hat, ist auch nicht so ganz klar, weil man könnte ja auch sagen, wie die haben ja das Zimmer gestürmt, das haben sie die Notwehrsituation wie selber kreiert. Also es sind ganz komplizierte juristische Abwägungsfragen, die offen sind und das wird höchstwahrscheinlich irgendwann vor einem Gericht verhandelt. Jetzt aber zurück zu deiner Frage. Jetzt ist es natürlich mal so, dass Staatsanwaltschaft und Polizei in der Regel eine Einheit bilden. Wenn irgendwo eine Tankstelle ausgenommen wird, eine Bank überfallen, ein Velo geklaut, die arbeiten die grundsätzlich zusammen. Die Polizei klärt ab, die Staatsanwaltschaft ordnet an. Das ist so ein bisschen wie Schwert und Schild vom Rechtsstaat in der Regel. Und das bedingt natürlich, dass die als Einheit agieren, dass die als Team funktionieren. Weil so ist unsere Kriminalitätsbekämpfung effizienter. In den Fällen, wo es dann aber wirklich darum geht, oder dass ob es mal ein Polizist potenziell eine Straftat begangen hat, führt dann quasi die Ermittlungen in die eigenen Reihen. Und jetzt gibt es im Kanton Bern für so viele eine Spezialabteilung bei der Staatsanwaltschaft. Nur scheint es so, als hätte auch die in diesem Fall wirklich extreme Beißhemmungen an den Tag gelegt. Also eben viele quasi kritische Fragen zum Geschehensablauf fehlen in diesen Einvernahmen. Es ist insgesamt, übernimmt man einfach die Lesart von der Spezialeinheit, die natürlich sagt, oder, das war eine Notwehrsituation von A bis Z. Wir haben alles richtig gemacht. Wir würden alles nochmal genau gleich machen. Und dort ist, wie die Staatsanwaltschaft merkt, man sehr zahm. Also sie hat nicht versucht, irgendwie Schwäche in dieser Argumentation zu finden. Das muss sie aber jetzt, weil eben die Stellungsverfügung kassiert ist worden. Also sie müssen all die Vernahmen zum Teil wiederholen. Sie müssen die kritischen Fragen noch stellen. Und ja, müssen jetzt quasi eigentlich die Argumentation von der Polizei abklopfen.
Wie geht es denn jetzt in dem Fall Martin M. weiter?
Also grundsätzlich kann das Obergericht der Staatsanwaltschaft nicht eins zu eins sagen, den müsst ihr jetzt anklagen. Das muss die Staatsanwaltschaft selber machen. Nur durch die Blume hat das Obergericht wirklich eigentlich angedeutet, es gibt eigentlich keine zwei Meinungen, der müsst einfach. Da kann man trauen nicht drum herum. Das heisst, es wird höchstwahrscheinlich irgendeinen Anklage geben. Gegen wen und warum, also wegen welchen potenziellen oder mutmaßlichen Straftaten, das ist recht schwierig zu sagen. Höchstwahrscheinlich wird es darauf herauslaufen, dass es eine Anklage wegen Tötung gibt, fahrlässig, vielleicht auch vorsätzlicher, dass es vielleicht irgendein Element von Notwehr, Exzess vielleicht rein spielt. Das heisst, es wird früher oder später zu einem Gerichtsprozess kommen. Mhm. Wie der ausgeht, ist allerdings völlig off. Also, dass sich da ein Polizist hat strafbar gemacht, das kann man heute wirklich nicht sagen. Das ist sehr offen.
Du hast zusammen mit dem Quentin Schlappach die ganze Geschichte nachrecherchiert. Was hat euch an dieser Geschichte von Martin M. interessiert?
Eigentlich eine Doppelbödigkeit. Also einerseits ist es selten, dass man mal so genau in so einen Einsatz hineinschauen kann. Es ist eine sehr drastische Erzählung eigentlich von dem, was passiert ist an diesem Tag. Das ist einerseits mal einfach interessant. Und das andere ist aber dann wirklich die Frage, wie gehen wir als Staat damit um, wenn eigentlich Polizei und Staatsanwaltschaft, die uns ja vor Kriminalität grundsätzlich schützen, wie die auf das Mal nicht mehr im gleichen Boot hocken, vereinfacht gesagt. Und da sieht man schon, dass es doch offene Fragen gibt. Und gerade in dem Fall, wo es nicht so klar ist, ob der Martin M. überhaupt jemals irgendjemandem gedroht hat, oder? Gleich aber der Einsatz, also der Staat, und letztlich ist ja die Polizei auch Stellvertreter von uns allen, von unserer Rechtsordnung, dass man das Gefühl hat, das ist so eine Bedrohung, der Mann in seinem Schlafzimmer, der höchstwahrscheinlich mit sich ringt, vielleicht Suizidgedanken hat, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt dort rein. Und da stellen sich dann eigentlich Fragen, die sehr zentral sind für unser Zusammenleben in der Schweiz. Also es geht um das Verhältnis vom Staat zum Einzelnen. Müssen wir uns das gefallen, dass der Staat sich quasi durch unsere Wohnung durchpflügt und am Schluss eben fünfmal abdrückt? Und darauf gibt es keine einfachen Antworten. Darauf gibt es keine abschließenden Antworten. Es wird täglich wie neu verhandelt. Und das finde ich persönlich hochinteressant daran.
Danke vielmals, Cedric, für dass du die Geschichte nochmal bei Apropos erzählt hast.
Sehr gerne, merci, dass ich hier kommen durfte.
Wer die ganze zweiteilige Recherche noch nachlesen möchte, wir verlinken die auch sehr gerne im Beschreib zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.